Vortrag über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit von Dr. Wolfgang Peter vom 14.10.2003.
Ja, liebe Freunde, wir sind also im kleinen elitären Kreis heute wieder einmal. Macht nichts, während wir sehr intensiv arbeiten miteinander. Wir sind mitten in unserem Thema die Zukunft der Menschheit aus anthroposophischer Sicht und haben heute den 36. Vortrag aus diesem Zyklus. Haben also schon einiges an Vorbereitungsarbeit hinter uns, wo wir uns beschäftigt haben. Und haben das letzte Mal uns beschäftigt, wie es überhaupt mit der Entwicklung des Menschen ausschaut. Der Mensch hat nämlich teilweise einen sehr unterschiedlichen Entwicklungsursprung. Und zwar, wenn man von seiner geistigen Entwicklung her schaut, ist der Ursprung dessen, was heute unser Kopf ist, etwas ganz anderes, als was der restliche Organismus ist. Sie wissen, dass Rudolf Steiner davon gesprochen hat, dass die Erde bereits selber die Wiederverkörperung früherer planetarischer Zustände ist. Also so wie der Mensch durch verschiedene Erdenleben geht, so geht auch die Erde selbst durch verschiedene Leben, wenn man so will. Also es ist immer ein Durchgehen durch ein geistiges Dasein, dann wieder herauskommen in eine äußere Erscheinung und so durch mehrere Etappen durch. Und der Mensch hat eigentlich schon mit der Erde vier solcher Entwicklungsstufen mitgemacht. Vom alten Saturn über die alte Sonne, den alten Mond, bis die nicht also identisch sind mit unseren heutigen Planeten, bis wir heute auf unserer Erde angelangt sind. Diese Entwicklung hat aber eigentlich nur mitgemacht das, was heute unser Kopf geworden ist. Nur das stammt eigentlich aus dieser alten Entwicklung ab. Natürlich nicht so, dass unser Kopf hier heute ist, schon am Anfang da gewesen wäre der alte Saturn. Man darf dazwischen was sagen, ja. Sehr richtig. Also wir haben eine lange kosmische Vergangenheit und die konzentriert sich also besonders in dem Abbild des Kopfes. Während das, was der untere Mensch, der sogenannte untere Mensch ist, vor allem das, was Gliedmaßen ist, ist eine Entwicklung, die erst mit unserer Erdentwicklung dazu gekommen ist. Das ist also etwas, was ganz neu hier hereinkommt. Und es ist der Kopf auch mit den Sinnesorganen gemeint, allerdings natürlich in seinem Ursprung hat das ganz anders ausgesehen, als das heute ist. Zum Beispiel dieser alte Saturn, also diese erste Verkörperung der Erde, auf die man zurückblicken kann, war eigentlich nur etwas Wärmeartiges, ein wärmeartiges Gebilde, das also noch nicht wirklich äußerlich stofflich zu fassen war, etwas sehr, sehr Dünnes sozusagen, wenn man so will. Und doch waren da bereits gewisse Strukturen veranlagt, die wir heute in den Sinnesorganen etwa wiederfinden. Da ist die Grundlage gelegt worden. Natürlich waren sie ganz anders damals. Das sind also Entwicklungen, die sehr, sehr, sehr lange zurückgehen und die nicht allein aus unserer Erdentwicklung heraus erklärbar sind, sondern die noch viel, viel weiter zurückweisen. Was sich aus unserer Erdentwicklung heraus ergibt, ist mehr der untere Mensch, der Gliedmaßenmensch. Allerdings so, dass da sehr hohe geistige Wesenheiten gestaltend mitwirken. Das ist keineswegs nur irgendein chemischer Prozess oder irgendwas sehr Einfaches, was sich da tut, um den Organismus aufzubauen, sondern es wirken eigentlich gestaltend sehr hohe Wesenheiten mit. Wie man sie auch in der Mythologie dann oft genannt findet oder auch in der Bibel etwa, wenn in der Bibel von den Schöpfergöttern, die ja eigentlich Mehrzahl in der Bibel am Anfang in der Schöpfungsgeschichte wird von einer Mehrzahl gesprochen, es ist nicht Gott schuf, das ist eigentlich eine falsche Übersetzung, sondern im Hebräischen heißt die Elohim schufen, die Mehrzahl. Elohim ist Mehrzahl, sieben davon gibt es. Das sind die geistigen Wesenheiten eigentlich, die vor allem das geschaffen haben, was dann den restlichen Organismus ausmacht, der uns eigentlich erdentauglich macht im Grunde. Sie geben uns eigentlich die Erdentauglichkeit mit unseren Gliedmaßen. Und diese Elohim, oder auch Geister der Form, wie sie oder Steiner nennt, bei dem formend, gestaltend wirken, bis ins äußere Physische hineingestaltend wirken, die haben aber schon eine viel, viel längere Entwicklung hinter sich als der Mensch. Klar, sonst wird man das alles selber machen können, bräuchte man da keine höheren geistigen Wesenheiten, die uns unseren inneren Organismus schaffen würden. So weit sind wir selber heute noch nicht. Wir werden einmal am Ende der Entwicklung so weit sein, dass wir so etwas selber können. Auch wenn dann der Organismus wieder ganz, ganz anders ausschauen wird als heute, aber vor allem ein viel geistigeres Dasein haben wird. Aber heute sind wir noch nicht so weit. Und diese Elohim oder Geister der Form sind, wenn man sie mit den Menschen vergleicht, aus einer achten Entwicklungsstufe. Der Mensch hat also durchgemacht, alte Saturn, alte Sonne, alten Mond, jetzt die Erde ist auf der vierten Stufe. Die haben bereits acht Stufen hinter sich. Also was Rudolf Steiner dann auch nennt, sie leben eigentlich in der achten Sphäre, so wie wir in der vierten Sphäre leben. Nur das sind Welten, die sich in Wirklichkeit durchdringen, nur sind sie für unser sinnliches Bewusstsein halt nicht unmittelbar fassbar, aber sie sind eigentlich rund um uns da. Also diese achte Sphäre, diese Welt der Geister der Form, der Elohim ist eigentlich rund um uns da, nur haben wir halt als Menschen unserer Zeit keine unmittelbaren Wahrnehmungsorgane dafür, außer wir haben eine entsprechende geistige Entwicklung durchgemacht, dann beginnt man solche geistigen Wesenheiten oder zumindest ihre untergeordneten, dienenden Wesenheiten langsam kennenzulernen. Es gibt ja eine ganze Hierarchie eigentlich von geistigen Wesenheiten. Denn wenn man sich fragt, was ist die Welt in Wirklichkeit oder was steckt wirklich dahinter, dann der Materialist ist sondern nur Materie ist die Wirklichkeit. Aber in Wirklichkeit gibt es nur geistige Wesenheiten. Alles ist im Grunde sind geistige, individuelle, geistige Wesenheiten. Die gibt es und ihr Zusammenwirken. Die geistigen Wesenheiten und ihre Taten. Das ist in der Realität die Welt. Das heißt, auch hinter dem, was ich angreifen kann, stehen im Grunde geistige Wesenheiten. Und sogar sehr hohe. Sehr, sehr hohe. Denn es gehört sehr viel mehr geistige Kraft dazu, so ein dichtes, festes, kompaktes, unverrückbares Gebilde hervorzubringen, aus geistigen Kräften, als etwa bloß in der Fantasie irgendetwas zu bilden. Ja, wir sind so weit, dass wir in der Fantasie, in der Seele Bilder schaffen können. Da sind wir auch kreativ schaffende Wesen. Wesen, die über uns hinausgewachsen sind bereits, sind so weit gekommen, dass sie selbst dichte Materie schaffen können. Aus dem Nichts heraus, wenn man so will. Also das ist ein Punkt, also wo dann die Naturwissenschaft natürlich an ihre Grenze kommt, das zu beschreiben, ja wo kommt das ganze Universum her? Eigentlich so aus dem Nichts, man sagt halt Urknall, das Nichts ist explodiert. Aber in diesem Nichts, aus diesem Nichts heraus haben eigentlich geistige Wesenheiten geschaffen. Sogar die Materie geschaffen, sogar die Energie, die unseren Kosmos erfüllt. Also wenn man das Geistige wirklich ganz ernst nimmt, kommt man auf das, dass es eigentlich nur geistige Wesenheiten gibt, in letzter Konsequenz. Nichts anderes. Geistige Wesenheiten der verschiedensten Entwicklungsgrade. Es gibt also kein Staubkern, hinter dem sozusagen nicht irgendwo steckt. Das ist was für uns heute sehr schwer fassbar ist, weil wir uns doch für die einzigen halbwegs geistigen Wesenheiten zu halten neigen. Der Mensch ist halt heute, wir haben den Blick verloren. Wir hatten ihn in alter Zeit, also wenn man noch so zurückgeht, teilweise vor die ägyptische Zeit oder noch früher, hatten die Menschen noch einen unmittelbaren Einblick in die geistige Welt und sahen eigentlich durch unsere äußere sinnliche Welt durch und sahen noch die geistigen Wesenheiten dahinter. Manchmal gibt es heute noch Menschen, die das als Naturanlage haben, die dann etwa in den Wald gehen und wirklich die Zwergerl sehen und die Wurzel Geister sehen und weiß Gott was. Das ist nicht wirklich so eine Spinnerei. Man darf nur natürlich das Bild, das dann davon gezeichnet wird, ist eine Übersetzung ins Sinnliche. Natürlich läuft man nicht etwas Zwergerl mit der Zipfelmütze herum. Das ist ein Bild, in dem sich aber eine geistige Wesenheit ausdrückt, die wirksam in der Welt gestaltend wirkt. Also das gibt es überall. Überall rund um uns. Und eben diese hohen Wesenheiten, die Elohim, das sind die, die des Menschen unteren Teil vor allem geschaffen haben. Also das, was nicht aus dieser Entwicklung über die vier planetarischen Zustände vorher kommt, sondern was neu auf der Erde dazukommt. Das sind die Elohim, die das vor allem schaffen. Richtig. Die Elohim haben auch so etwas Ähnliches wie eine Menschheitsstufe einmal durchgemacht, das ist aber sehr, 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 sehr lange her. Und zwar eben noch bevor überhaupt der Mensch mit seiner ganz ersten Entwicklung begonnen hat. Wenn man jetzt schaut, was in der Bibel ist, was steht im Schöpfungsbericht, dann ist das nicht etwas, was ganz den Anfang beschreibt in Wahrheit. Das geht gar nicht bis dahin zurück, sondern was in der Bibel geschildert wird, setzt schon sehr viel voraus. Das schildert eigentlich den Abschnitt, wo unsere Erdentwicklung beginnt und jetzt die schöpferische Tätigkeit dieser Elohim beginnt. Aber da gibt es eben schon vorher eine ganze Menge Stufen. Und die Elohim haben eine menschenähnliche Stufe, allerdings unter ganz anderen Bedingungen, durchgemacht, noch bevor der Mensch überhaupt den allerersten Anfang gemacht hat. Also noch vor diesem wärmeartigen alten Saturn, auf den wir zurückblicken. Da haben die vorher schon ihre Menschheitsstufe durchgemacht. Und was heißt Menschheitsstufe? Menschheitsstufe heißt, dass sie selbstbewusste Wesen geworden sind, dass sie ein Ich entwickelt haben, so etwas wie ein Ich. Es gibt geistige Wesenheiten, die ein Ich haben, und es gibt welche, die weniger entwickelt sind, die so etwas noch nicht, noch zumindest noch kein eigenständiges Ich haben. In denen aber trotzdem Geistiges wirkt. Also zum Beispiel, wenn wir von diesen Elementarwesen reden, die in der Natur wirken, also Wurzelgeister, Erdgeister und dergleichen, so, was also wirkt Gestaltung in der Erde, das hat eigentlich kein eigenständiges Ich.
Das, bitte. Hm?
Auf Vorstufe, richtig, ja.
Und jetzt, was wir zum Schluss gekommen ist, dass eben wirklich Menschen mit gewissen Grundvoraussetzungen geboren werden, nur welche eben nur weniger Ich haben und manche von Grund auf mehr Ich.
Es gibt geistige Wesen verschiedenster Stufen und es gibt eine gewisse Stufe, wo überhaupt erst die Ich-Entwicklung beginnt. Das heißt, Ich-Entwicklung heißt, dass ab dem Moment das Wesen beginnt, die eigene Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt eigentlich, Menschwerden heißt, die eigene Entwicklung selbst in die Hand nehmen. Je mehr das gelingt, desto mehr entwickelt sich das Ich. Umso stärker wird es. Und es hängt dann nicht davon ab, dass von Haus aus sozusagen festgelegt wird, na, du bist ein großes Ich, du bist ein kleines, sondern jedes bekommt eigentlich diesen geistigen Funken und was er daraus macht, ist seine Angelegenheit. Es werden ihm geistige Wesenheiten helfen, die über ihm stehen, aber letztlich, Ich-Entwicklung heißt, ich bin das, was ich aus mir selbst mache. Unabhängig von jeglicher geistigen oder körperlichen Abstammung. Ich bin das und ich bin eigentlich so weit Mensch, indem ich das aus mir gemacht habe. Völlig unabhängig von allen anderen. Alles andere, was wir an uns haben, zum Beispiel Abstammung nach Rasse, Abstammung aus einer Familie, mag günstigere oder weniger günstigere Bedingungen schaffen, ist aber zunächst noch nicht ich. Ist etwas, was uns gegeben, verliehen ist, damit wir überhaupt halt existieren können in unserer Welt. Aber ich bin nicht mehr, weil ich aus einer bestimmten Rasse, aus einem bestimmten Volk komme oder aus einer bestimmten Familie komme. Das sagt über das Ich überhaupt nichts aus. Das Ich ist das, was mache ich daraus. Also mit dem Ich beginnt der Mensch wirklich selber schöpferisch zu werden und zunächst einmal Schöpfer seiner selbst zu werden. Langsam, kleinweise. Bitte.
Und zwar habe ich einen Artikel über die amerikanische Schulbildung gelesen. Genau was du da gesagt hast. Da sind in den 30er Jahren einen Philosophen gegeben, einen Amerikaner.
Ja.
Der hat also dieses aus sich selbst das machen, was im Potenzial des Menschen drinnen liegt, als Philosophie entwickelt. Und in der positiven amerikanischen Schulbildung, wobei in dem Presseartikel sehr wohl auch gesagt wurde, dass da große Unterschiede gibt.
Richtig,
da haben wir in der Erfindung, der den wohlhabenden Zugang ist und möglich ist, ist das Credo. Mach aus dir das, was du sein willst. Und das
also natürlich. Genau. Natürlich. Ich meine, wobei man vielleicht noch. Man muss es aus der geistigen Perspektive so betrachten, also nicht.
Man
muss zwei Dinge sehr deutlich auseinanderhalten. Also man muss unterscheiden zwischen dem Ich und dem bloßen Ego. Das Ego ist etwas, was bloß für sich einen Vorteil haben will und sich in der Welt gut darstellen will. Und natürlich vieles, was im Amerikanismus läuft, ist also Self-Made-Man, das heißt, ich reiß alles an mich und bin halt der Größte und ob die anderen untergehen dabei, ist mir eigentlich wurscht, solange ich meinen Gewinn habe. Also um das geht es natürlich nicht, sondern es geht darum, wirklich aus geistiger Sicht heraus sozusagen Schöpfer seiner selbst zu sein und dadurch auch bis zu einem gewissen Grad Herr des eigenen Schicksals zu werden. Das werde ich umso mehr, als ich ein Bewusstsein meiner eigenen geistigen Fähigkeiten erlange. Denn wenn der Mensch ins Erdenleben hereinkommt, bringt sich eigentlich jeder Mensch aus dem Geistigen eine bestimmte Lebensaufgabe mit, die seinen bisher erworbenen geistigen Fähigkeiten entspricht. Die kann ganz unterschiedlich sein von dem vom Nebenmensch. Aber jeder bringt sich eigentlich etwas mit, von dem man sagen kann, das ist etwas, was nur er in die Welt einbringen kann. Was er aus seinem ganz individuellen bisherigen Schicksalsweg entwickelt hat und was an geistigen Kräften etwas Neues einfach ist, was eigentlich weder die Götter ihm geben können, was auch kein anderes Individuum ihm geben kann, sondern was er als einziger in die Welt einbringen kann, eine neue Nuance, um etwas für die Welt zu tun. Und wir kommen eigentlich alle mit dem Bewusstsein dieser Aufgabe zunächst herunter, nur im Prozess der Verkörperung vergessen wir das halt, zumindest das Bewusstsein. Das ist das Problem. Weil der Mensch eben heute noch nicht geistig so weit ist, beziehungsweise unser physischer Organismus auf der anderen Seite so schwer und so dämpfend ist, dass er das Bewusstsein für dieses Geistige sehr stark herabmindert. Das verschwindet also im Unterbewussten. Und es kommt bei den meisten Menschen dann nur insofern heraus, das Schicksal führt ihn irgendwo hin. Er tut irgendwas, plötzlich passiert was, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat, und das ganze Leben wendet sich und er beginnt etwas ganz anderes. Und in dem plötzlich kann er seine Fähigkeiten entfalten und fängt zu wirken an. Naja, dann, das Schicksal sind wir eigentlich selber. Und so, das Schicksal sind wir selber, solange wir noch nicht bewusst unser Leben führen können. Dann macht es das Schicksal für uns. Also das Schicksal legt uns die Böden vor die Füße manchmal auch, damit wir daran reifen an den Widerständen, aber das sind wir selber. Niemand braucht jammern, wenn, wieso passiert denn mir das gerade und schon wieder mir? Selber hast du das ausgesucht, niemand anderer. Also wir suchen uns das Schicksal, auch wenn es oft hier aus der irdischen Perspektive sehr hart, ja vielleicht sogar grausam ausschaut. Wir suchen es uns, niemand anderer. Wobei natürlich verschiedene Faktoren mitspielen, weil Schicksal immer etwas ist, was ja im Zusammenhang mit anderen Menschen erlebt wird. Und da muss ein gewisser Ausgleich stattfinden. Aber grundsätzlich sind wir die Vollstrecker unseres Schicksals. Nur nicht bewusst, sondern das Unbewusste steuert uns. Ich meine, wenn wir simpel auf einer Banane ausrutschen und uns den Fuß brechen, ich meine, dann ist es unser Unterbewusstsein, das uns hinführt. Das lauert nur darauf, wo die Bananenschale liegt und so. Jetzt drückst du einmal den Haxen und fang einmal an nachzudenken, ob sich irgendwas ändert in deinem Leben. Also wir suchen die Gelegenheiten. So. Die beste Art eigentlich, hat ja mal Rudolf Steiner gesagt, wie man Einblick in das eigene Schicksal oder überhaupt in das Schicksalsgeschehen bekommen kann. Stell dir einmal vor, du gehst auf der Straße spazieren, dann gehst du auf ein Haus vorbei und jetzt wird es irgendwie aus dir hinausschlüpfen und da hinauf aufs Dach krabbeln, einen Ziegelstein lockern und dafür sorgen, dass der runterfällt und sich genau trifft. Genauso machen wir es nämlich im Grunde. Wir sorgen immer selber dafür, die Gelegenheiten herbeizuführen, in denen wir Schicksalsschläge kriegen. Entweder durch Unfälle, durch Krankheiten, durch weiß Gott was. Wobei ich bitte dazu sagen muss, es ist nicht alles, was einem im Leben passiert, Schicksal. Es gibt auch Dinge, die einfach was absolut Erstes sind. Ich kann auch zusammengeführt werden von einem Auto und das ist nicht Schicksal, sondern es ist halt passiert, weil sowas in der äußeren Welt passieren kann. Na, dann wird es in einem späteren Leben irgendeinen Ausgleich dafür geben. Wir werden auch was lernen dadurch. Dann ist es Zufall. Es gibt, ist da richtig, ja. Dann haben wir dadurch sicher eine Möglichkeit für die Zukunft etwas daraus zu machen. Auch daran können wir was lernen. Also Schicksal ist, man darf nicht sagen, das ganze Leben ist nur Schicksal. Das heißt, es wäre ja immer nur dann aus der Vergangenheit was wirkt, was wir da alles gesucht haben. Und vor allem haben wir auch immer die Freiheit, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen. Wir können sehr unterschiedlich reagieren auf Schicksalsschläge. Ich meine, der eine verzweifelt und setzt sich in eine Ecke und rührt sich nicht mehr und wird halt dann diese Schicksalschancen nicht sehr stark genützt haben, er wird nicht sehr viel weitergebracht haben. Ein anderer fängt an umzudenken und krempelt sein Leben um und beginnt etwas Neues. Dann hat er einfach einen Entwicklungssprung gemacht und das Schicksal war der Anstoß dazu. Also das spielt sehr stark eine Rolle und wenn man sich fragt, ja warum gibt es überhaupt diese Notwendigkeit, dass uns Schicksalsschläge treffen, warum sind wir nicht eigentlich von Haus aus schon so gute und lichte Wesen, dass eigentlich alles bestens ist? Denn man muss schon sagen, im Gegenteil zum Menschen gibt es viele geistige Wesenheiten über den Menschen, die eigentlich gar nicht einmal die Möglichkeit haben, ins Böse abzuirren. Der Mensch kann es bis zu einem gewissen Grad. Viele geistige Wesen, die durchaus höher sind als der Mensch, können es nicht, sondern stehen eigentlich so unter dem gebannten Anblick der ganzen geistigen Welt, dass sie einfach das ausführen, was harmonisch in diese Welt hineinpasst und diese Impulse verwirklichen und nicht versuchen, sich sozusagen eine Eigenwelt zu schaffen, die sich herausreißt aus dem. Allerdings haben sie dadurch eine wesentlich geringere Selbstständigkeit. Und es begann dann eine Entwicklung, zunächst einmal in der geistigen Welt, dass einzelne geistige Wesenheiten begonnen haben, sozusagen sich innerhalb der ganzen Schöpfung einen eigenen Weltbereich schaffen zu wollen. Das heißt, so etwas wie einen anfänglichen Egoismus zu entwickeln. Ich will eigentlich eine Welt für mich haben, in der ich allein der Herr bin. Und ich will mich eigentlich nicht immer nach den nach der ganzen geistigen Welt richten und schauen, ob das so harmonisch hineinpasst oder nicht, sondern wir wollen eine separate Entwicklung gehen. Und das waren zunächst diese geistigen Wesenheiten, die in der Bibel dann gerne als luziferische Wesenheiten genannt werden, also die alte Schlange, wie es in der Bibel heißt. Also eine durchaus sehr weisheitsvolle Wesenheiten, die den Menschen auch sehr viel Weisheit verliehen haben, die mit der menschlichen Entwicklung dann sehr viel zu tun haben. Und man in der Bibel heißt es dann so schön, ihr sollt nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, und dann kommt die Schlange, wir spielen ja dann das Paradiesspiel bald wieder. Das ist ein Bild dafür, dass da eine Wesenheit kommt, die den Menschen jetzt eine Weisheit verleiht, die eigentlich bis zu einem gewissen Grad noch weit über seinem Entwicklungszustand steht. Und jetzt in den Menschen sozusagen die Verantwortung auferlegt, mehr tu was mit dieser Weisheit, tu etwas, entscheide dich selbst. Das lag gar nicht im ursprünglichen göttlichen Plan, das lag, dass diese Entwicklung sehr langsam und kontinuierlich vor sich gehen sollte. Jetzt wurde aber durch diese Erkenntnis des Guten und des Bösen eigentlich dem Menschen eine Fähigkeit auferlegt, zu der er mit seinem ganzen restlichen Wesen im Grunde noch gar nicht reif war. Das muss man auch sehen. Weil diese Fähigkeit der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist etwas, das heißt frei entscheiden können zwischen dem Guten und dem Bösen, ist etwas, was eigentlich nur die allerhöchste Geistigkeit betrifft. Viele Hierarchien darunter, also die ganzen Engelhierarchien zum Beispiel, haben selbst diese Erkenntnis nicht, brauchen sie auch nicht und haben nicht die Wahl zwischen Gut und Böse. Sie sind einfach gut.
Und kann man ja.
Naja, es läuft darauf hin, nur halt, er ist halt so ein kleiner Gott mit vielen Mängeln noch.
Das
ja, das sagt mir etwas, ja. Naja, das ist halt nicht also aus den geistigen Hintergründen herausgeschrieben, sondern auf ganz streng äußere naturwissenschaftliche Basis. Also Konrad Lorenz war ein Verhaltensforscher und hat also da gewisse Regeln oder gewisse Grundsätze gefunden oder glaubt er gefunden zu haben, die er für Todsünden der heutigen Menschheit hält. Also man sagt, da läuft die Entwicklung schief, wenn wir uns daran halten. Ja, sehr, ja, doch sehr. Und es ist durchaus auch heute also wissenschaftlich ziemlich umstritten manches. Ich meine, es war, der Konrad Lorenz war also sicher ein sehr genialer Beobachter des Verhaltens der Tiere. Was er teilweise an Theorien darüber entwickelt hat, ist nicht wirklich, nein. Man muss dabei dazu sagen, dass er sehr angekränkelt war, auch noch von der Nazizeit her. Also er hat einige Schriften veröffentlicht zur Nazizeit, die also eigentlich diese Nazi-Denkweise mit also Rassenreinhaltung und dergleichen und unwertes Leben und so weiter, das durchaus unterstützt hat. Also ich meine, nicht so groß und offiziell, weil er war damals nur ein kleiner Forscher. Aber ja, er war sicher auch einer der, das kommt nämlich auch bei einer dieser Todsünden der zivilisierten Menschheit, ist eben auch, dass wir sozusagen das Erbgut nicht reinhalten. Und das ist also sehr äußerlich. Aber es ist ganz klar. Ja, es gibt Verblendungen. Es ist halt dieses materialistische Denken ist seit dem 19. Jahrhundert hereingekommen, auch im Übrigen durch solche Geister, die wir als Widersacher der fortgeschrittenen Götter bezeichnen können, die wir als die arimanischen Scharen nennen, also die finsteren, die dunklen Scharen. Ariman ist ein Begriff aus der persischen Mythologie, von da kommt der Name her. Es sind die Geister der Finsternis. Könnte man sagen, wir sind Luzifer, Geister des Lichtes und der Weisheit sind. Also Ariman jetzt, oder? Ja. Ja, kommt aus dieser Richtung auch, ja. Wir müssen mal länger darüber sprechen. Ja, richtig. Jetzt redet man mehr von den dunklen Geistern, arimanischen Geistern, die jetzt mehr hinter dem materialistischen Denken stehen. Der Luzifer hat ja mit Materialismus eigentlich nichts zu tun, sondern ist eher immer der, der uns abheben möchte. Und es ist im Gegenteil sogar so, dass die Elohim, die eigentlichen Schöpfergeister, um zu verhindern, dass jetzt der Luzifer den Menschen zu schnell abhebt von der Erde, dass sie den Menschen eigentlich dichter und schwerer, möchte ich sagen, materieller gemacht haben, als es ursprünglich gedacht war. Dass wir also so einen festen materiellen Körper haben, wie wir ihn heute haben, ist eigentlich die Gegenmaßnahme der Elohim, um die zu frühe Vergeistigung durch Luzifer zu verhindern. Luzifer möchte nämlich den Menschen sehr schnell ins Geistige führen, ohne dass er hier die irdische Entwicklung voll durchgemacht hat. Und gewisse Dinge kann der Mensch eben nur hier in der irdischen Entwicklung durchmachen. Und das will ihn Luzifer eigentlich ersparen. Ich meine, die Menschen fallen dann natürlich auch, das ist zu einem gewissen Grad sehr leichter rein, weil das Luzifer eigentlich immer was sehr Angenehmes hat. Da sich durchzukämpfen, ist immer ein bisschen hart. Da hat man halt Widerstände und da stößt man ans Eckige und heute sozusagen auch im übertragenen Sinne sehr leicht an. Luzifer sagt, na komm doch zu mir in mein Weisheitsreich, werde doch da ein weisheitsvoller Geist und wir hätten an sich die Möglichkeit, sozusagen so ein engelartiges Wesen zu werden. Allerdings würden wir dann bei Weitem nicht das ausschöpfen, was an Potenzial in uns Menschen drinnen steckt. Wir würden also diese Selbstständigkeit, dieses Ich, das ganz auf sich selbst gebaut ist und das eigentlich einmal so weit kommen soll, wie die Schöpfergeister heute sind, die Elohim, das mindestens so weit kommen sollte, einmal in ferner Zukunft, das würde nicht der Fall sein. Wir würden halt dann so luziferische Änderung sein, wenn uns ganz gut ginge, aber die eigentlich keine großartige weitere Entwicklungsperspektive mehr hätten. Das ist ja auch das Problem der luziferischen Geister überhaupt. Sie haben eine gewisse hohe Weisheit sogar entwickelt, aber mit der geht es eigentlich nicht weiter. Sie sind in dem Sinn in ihrer Entwicklung wesentlich stehen geblieben sind. Die immer noch zurückweisen auf die Vergangenheit eigentlich und sie halt in dem das erhalten wollen. Und die Elohim haben eigentlich das Körperliche gemacht, das Gegenmaßnahme. Es ist richtig. Es beginnt die luziferische Entwicklung schon vor der dichten körperlichen Entwicklung und das, was etwa in der Bibel als Paradies geschildert ist, ist nicht etwas, was auf der physischen Erde sich befindet, sondern in einem feineren Zustand sich befindet. Nur es ist halt in Bildern geschildert. Ja, wie soll man es sonst schildern? Ich meine, der heutige Mensch kennt nicht das, was er mit Sinnen sieht. Also, und das galt bis zu einem gewissen Grad auch damals schon. Also musste man es in sinnliche Bilder kleiden. Aber das wäre verwechselt. Ja.
Von körperlichen Gesang und von der normalen Geist, der es entwickeln kann.
Es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass dadurch jetzt diese finsteren Geister einen starken Zugriff bekommen haben. Naja, vorher gewusst, ich meine, es ist ein gewisses Risiko in der Entwicklung natürlich drinnen, aber man darf auch nicht denken, dass die Entwicklung eben so geht, dass da jetzt Schöpfergeister sind, die sozusagen alles wissen und alles voraussehen können, sondern es ist auch da eine gewisse Freiheit in der Entwicklung drinnen. Man kann sozusagen einen gewissen Plan, wenn man das mit irdischen Begriffen ausdrücken, die Entwicklung, wie die Schöpfung laufen soll, aber es wirken sehr viele geistige Wesenheiten mit und darunter sind eben welche, wie einerseits die luziferischen, andererseits die dunklen alemannischen, die sich nicht einfügen wollen in den Plan und daher zu Art Widersachern werden und die Entwicklung in eine andere Richtung drängen wollen. Und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und insbesondere heute mit diesen finsteren arimanischen Geistern, die sind heute das größere Problem als die luziferischen, weil wir sind eben bereits sehr tief. Ja, ist richtig. Sie sind also zumindest heute nicht mehr so das Problem, obwohl natürlich schon beide gemeinsam wirken. Wenn man sich etwa anschaut, na, die heutige Technik. Ich meine, Lucifer ist immer was, der uns in weg wird, alles leicht machen will, uns von mir aus amüsieren will, wegheben. Wenn man sie anschaut, na, unsere moderne war der Fernsehwelt oder so. Was im Fernsehen flimmert, das ist fast alles luziferisch. Aber die Technik, die dahinter steht, die diese Bilder möglich macht, ist was ganz Materialistisches, also was Arimanisches eigentlich. Also die zwei arbeiten irgendwie ganz genial zusammen heute. Aber trotzdem nimmst du also das naja, teils, sie sind sie teilweise selber, sind sie auch Gegner bis zu einem gewissen Grad, aber sie finden immer wieder ein Feld, wo es trotzdem, der eine zieht in die eine Richtung, der andere in die andere, aber der Mensch leidet da unter diesen Bedingungen, also unter dem stehen wir sehr stark. Und namentlich eben sehr stark seit dem 19. Jahrhundert. Und das hängt damit zusammen, dass im 19. Jahrhundert ein entscheidender Prozess begonnen hat, dass nämlich gerade diese arimanischen Scharen sich sehr intensiv mit der Erdenentwicklung verbunden haben, nämlich deswegen, weil sie, wenn ich so jetzt ganz leger ausdrücken, wie sie aus der geistigen Welt ziemlich hinausgeschmissen worden sind, weil sie dort nicht hineingepasst haben und hat ein sehr starker geistiger Kampf stattgefunden. Gerade so von den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts hat ein sehr starker geistiger Kampf stattgefunden, eben zwischen Michael, was also in der christlichen Mythologie als Erzengel Michael bekannt ist, und diesen finsteren Scharen, diesen arimanischen Scharen oder gewissen arimanischen Scharen, die nämlich zu dem Zeitpunkt schon sehr stark geworden waren und es drohte eigentlich, dass sie selber in der geistigen Welt also sehr starkes Unheil anrichten. Und sie wurden jetzt, wenn man es so im Bild schildern will, durch Michael, durch Erzengel Michael und die mit ihm verbundenen Engelscharen, also die geistigen Wesen, die mit ihm verbunden sind, auf die Erde gestürzt. Natürlich nicht in physischer Gestalt auf die Erde gestürzt, aber die geistigen Wirkungen, die vorher sozusagen kosmische Dimensionen hatten, sind jetzt auf die irdische Dimension eingeschränkt und da vor allem, indem sie sich in den Menschen zurückgezogen haben und in die menschliche Denkweise sehr stark eingeschlichen haben. Also sie sitzen, der Mensch ist eigentlich immer der, der das Ganze schlucken muss, was da von oben kommt, im Positiven wie im Negativen. Michael, Erzengel Michael hat die arimanischen Scharen auf die Erde heruntergestürzt. Damit ist die geistige Welt gereinigt bis zu einem gewissen Grad. Das wäre nämlich noch viel schlimmer gewesen, wenn sie drinnen geblieben wären. Ich meine, dann wäre nämlich sozusagen überhaupt der Kern.
Oder Michael stellt die Entwicklung unter uns quasi, unter den Menschen.
Der Michael steht über uns. Michael steht
über uns. Das ist aber auch eine Vorstellung, die wir nur in der Lichtkurve leben, die wir nicht in der Lichtkurve haben.
Er hat, ja, in gewisser Beziehung könnte man das sagen, aber es haben diese, Michael ist ja sein Erzengel gewesen, es stimmt schon, Michael hat nicht die Freiheit, die der Mensch einmal erlangen kann, sagen wir es besser so, die er noch nicht hat, sondern die er mal erlangen kann. Das stimmt. Aber er hat geistige Kräfte, die also weit dieses Menschen überragen. Und mit diesen Kräften hat er die arimanischen Scharen herunter, also auf die Erde gestürzt, weil sonst die Gefahr bestanden hätte, dass wirklich die geistige Welt als solche sozusagen vergiftet wird durch dieses Prinzip. Dass wir da zu stark werden und nicht. Naja. Man kann es schon beschreiben. Also man kann es erstens also in ein Bild natürlich fassen, das man aber nicht äußerlich nehmen darf. Das ist also das Bild, das man oft sieht, was sich aber eher bezogen hat auf die luziferischen Schale in der Vergangenheit, der Kampf Michaels mit dem Drachen. Das findet man ja in alten Zeiten, dieses Bild. Da war nämlich etwas Ähnliches mit den luziferischen Schalen, die ja auch mehr in den Erdenbereich geworden hat. Etwas Ähnliches ist eben jetzt passiert mit den arimanischen Scharen. Und was heißt das aber vom konkreten Erleben her? Das heißt etwa, die arimanischen Scharen sind die, die uns also vor allem das Materialistische beibringen, also die materialistische Denkweise. Als diese arimanischen Scharen noch in der geistigen Welt waren, wirkte alles, was materialistische Impulse sind, so, dass es die Menschen fast wie eine Art Inspiration aus dem Kosmos empfangen hatten. Nicht, dass sie durch ihr Eigendenken darauf gekommen wären. Etwa wenn in der griechischen Zeit Leukip und Demokrit das erste Atommodell sozusagen, sie erstmals von Atomen sprechen und das der Anfang einer materialistischen Denkweise ist, dann ist das nicht etwas, dass sie durch wissenschaftliche Forschung drauf gekommen sind, auch nicht durch logische Überlegung eigentlich drauf gekommen sind, sondern es ist wie eine Inspiration, eine arimanische Inspiration, die aus der geistigen Welt gewirkt hat. Das heißt, sie haben das nicht selber entwickelt, sondern sie würden sagen, es ist aus ihrem Unterbewusstsein aufgestiegen. Ja, die Welt muss doch so sein. Das sind kleine Dinge, aus denen setzt sich alles zusammen und die sind immer teilbar. Das ist eine Eingebung, Schnitt. Sie ist da. Ja?
Aber so, das ist nicht so, dass die arimanischen Scharen und so erstens liegen können, wie die Menschen zum materiellen Menschen auf der Erde geworden
sind. Genau, genau.
Und dann war sie aber auch am anderen auf der Erde. Warum hat er nicht irgendwie gehört, wie lange
da oben? Naja, sie haben ihre Wirkungen, hereingesendet. Sie waren auch bis zu einem gewissen Grad auf der Erde, das stimmt schon, aber sie hatten sozusagen ihr Reich. Reichte weit in den Kosmos noch hinaus. Es gab sie schon vorher. Es gab sie sogar schon, diese arimanischen Scharen, bevor die eigentliche Erdentwicklung überhaupt begonnen hat. Nur sind sie jetzt in der letzten Zeit immer mehr an die Erde herangerückt und ausschließlich aufgerückt worden. Richtig. Und zwar eben darum, damit
es jetzt wirklich heute um unsere Erde und die Erde geht und dass es wirklich andere Kosten gibt, so auch ein neues Selbstständig, das ist jetzt wie auf dieser Erde.
Erstens einmal das, aber wenn wir es einmal für unsere Erde die Wirkung beziehen, es ist ein Unterschied, ob ich etwa die Impulse für den Materialismus dadurch bekomme, dass ich sie als große kosmische Inspirationen bekomme, mit einer immensen Kraft, mit einer kosmischen Kraft einfach, der gegenüber der Mensch völlig unfrei ist. Weil er einfach diese Kraftdimension selber noch nicht hat. Indem diese arimanischen Scharen auf die Erde gestürzt sind, läuft das, was materialistische Eingebungen sind, eigentlich immer mehr über den bewussten, logischen Verstand des Menschen. Das heißt, er muss selber mitdenken damit. Es kommt nicht mehr die Inspiration, den überwältigt, sondern bis zu einem gewissen Grad muss der Mensch Mitdenken dabei. Und das heißt, dass erst dadurch der Mensch eine gewisse Chance bekommt, selber damit fertig zu werden.
Das ist richtig.
Ich meine, es ist dadurch für den Menschen eine Chance gegeben. Also wenn man könnte dann jetzt schmeißt er dann der Michael die alemannische Schanze unter und wir würden damit fertig werden. Das kann doch keine gute Tat gewesen sein. Doch. Weil sie sonst eine ganz, ganz überwältigende Macht gehabt hätten. Und sie sind jetzt damit in einen Bereich eingeschränkt, in dem der Mensch doch eine große Chance hat, damit fertig zu werden. Selbstständig, selbstbewusst fertig zu werden.
Das verstehe ich natürlich. Aber wie das jetzt gemacht worden ist, habe ich unterbrochen, dass ich
Ja, ich meine, es ist halt schwer, das in sinnlichen Bildern zu schildern. Ich kann es mir eher schildern, also von dem, wie sich für den Menschen eben das Erlebnis verändert. Und der Unterschied ist eben, dass er vorher das, was er durchs Alemannische erlebt hat, dass das sehr starke Inspirationen waren. Dass das also Impulse waren, die wie Eingebungen waren, die mächtige Eingebungen. Und dass es jetzt durch den Sturz des Ahriman auf die Erde etwas geworden ist, was mehr der eigenen bewussten Verstandesüberlegung bedarf. Das heißt, das, was inspirierender Impuls dahinter ist, ist nur mehr sehr klein und schwach. Irgendwo ist es auch noch immer am Anfang da. Weil jeder Gedanke, auch wenn ich eine Erfindung mache, eine neue oder was, ist irgendwo, und das ist da, es ist ein irgendein Blitz dahinter. Und das sind oft arimanische Blitze auch dahinter. Aber sie haben nicht diese überwältigende Stärke mehr, sondern es kommt viel mehr darauf an. Ist durchaus wichtig. Also gerade die moderne Wissenschaft, also so die Technikwissenschaft, wie wir die heißen, ich unterscheide eigentlich immer sehr gern zwischen Technikwissenschaft und eigentlicher Naturwissenschaft. Weil was wir heute Naturwissenschaft nennen, versteht in Wahrheit von der Natur wenig. Nämlich von den Lebenskräften schon, die dahinter sind, nichts in Wahrheit. Von den Seelenkräften, die dahinter sind, noch weniger. Aber man versteht sehr viel von dem, was, technisch fassbar ist, technisch umsetzbar ist, was also wirklich chemische, physikalische, mechanische Prozesse sind, von dem versteht man sehr viel. Also, das genau. Aber genau in diesem Denken setzt man sich immer wieder auseinander mit den arimanischen Schalen. Und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und es wäre wichtig oder ist wichtig für die Zukunft, diese Art des Denkens, die sich mit den arimanischen auch auseinandersetzt, zugleich so biegsam und beweglich zu machen, dass man damit auch die Vorstellungen des Geistigen erfassen kann. Und gerade die moderne Naturwissenschaft ist teilweise an dieser Grenze angelangt. Gerade dort, wo es also um die moderne Quantentheorie und dergleichen geht, ist man in Bereiche gekommen, wo man sehr deutlich erkannt hat, eine materialistische Deutung der Welt ist nicht möglich. Ich muss teilweise die Natur in einer Form schildern, die oft sehr stark gemahnt an das, was man dann oft in mystischen Schriften findet, wo über das Geistige gesprochen wird. Also wenn man zum Beispiel von Atomen oder den Elementarteilchen oder heute spricht, dann sind das Dinge, die unglaublichsten Eigenschaften haben und die sich alles andere verhalten als wie materielle Dinge. Das ist oft gesagt. Es ist so, dass was ein Teilchen, ich nenne es halt jetzt einmal so, was eines dieser kleinen Punkte, dieser Erscheinungen, dieser atomistischen Erscheinungen von mir ist, was mit dem hier passiert, hat seinen Widerhall im gleichen Augenblick im ganzen physischen Kosmos. Der ganze physische Kosmos, das sagt heute die Naturwissenschaft, nicht der Mystiker, ist verbunden miteinander. Das heißt, was in Lichtjahren Entfernung passiert, hat seine Wirkungen hier, sofort. Man kann nicht einmal sprechen von Wirkungen, weil es ist nicht so, es passiert was und dann kommt der Impuls und da kommt die Wirkung, sondern gleichzeitig. Gleichzeitig.
Das beschreibt ja auch der Kapra so schön. Mhm. Auf der einen Seite der Erde ein Elementarteilchen Impuls, ja, und das andere ist auf der anderen Seite der Erde, wo sie das gleichzeitig auch.
Ja. Also die Wirkung. Also, das wäre so wie, also im Großen kann man es nicht machen, aber das wäre so wie wenn zwei Menschen sind, die miteinander verabreden, du, ich sitze in Wien und du Münzen werfen und du machst dasselbe in New York gleichzeitig und wenn man nachher herausstellen würde, dass immer wenn ich der Kopf der Zahl wirft gleichzeitig, wird uns das verblüffen irgendwie, nicht wahr? Ja, komisch. Wenn jeder Zufallsreihe hätte, unabhängig voneinander, wird man es als normal empfinden. Gut, mit den Münzen geht das nicht. Aber diese kleinen atomistischen Teilchen machen genau das. Und so durch die ganze Welt. Also da gibt es die fantastischen Dinge. Nein, nein, eben das Ganze ist vernetzt. Das ist jetzt nur Beispiel, richtig. Ja, das Ganze bis an die Grenzen des Universums sozusagen. Wobei Grenze wieder was Relatives ist, weil unser ganzer Kosmos zwar endlicher Größe ist, aber doch unbegrenzt. Also man fällt nirgends übereinander runter. Aber das ist wieder eine Sache komplizierter mathematischer Vorstellungen, wie man sich sowas vorstellen kann. Ja, ja, das Interessante beim physischen Kosmos ist, dass es in gewisser Weise endlich ist, von endlicher Größe, denn gar nicht unendlich ausgedehnt, und trotzdem kommt man im physischen nie an der Grenze, man fällt nirgends draus. Weil er einfach in Wahrheit der Struktur in einer höheren Dimension ist als unserer räumlich dreidimensionalen. Ja, man kann in dem Sinn eben gar nicht von einem Innerhalb und Außerhalb sprechen, das ist eben das Komische. Man kann sowas in Worten sehr schwer fassen, man kann es in mathematischen Gleichungen beschreiben, sehr gut heute. Aber man kann es also sich nicht unmittelbar in sinnlichen Bildern vorstellen. Weil alles unsere Sinne sind darauf gebaut, dass wir endliche Gegenstände erfassen können. Und indem wir uns den Kosmos irgendwie endlich einen endlichen Gegenstand vorstellen, passt diese Vorstellung nicht. Das ist der Punkt. Wir können uns nur Hilfsbilder nehmen, also Bilder, die das irgendwie scheinbar paradox erscheinende Bilder, die uns irgendwie ein Bild zumindest für die Sache geben. Das sind die Grenzen einfach unseres sinnlichen Vorstellungsvermögens. Das ist das Problem. Und das Interessante ist eben, dass man heute sowohl auf dem Weg der Naturwissenschaft als eben natürlich auch auf dem Weg der Geisteswissenschaft im richtigen Sinne, also der Wissenschaft vom Geistigen, der bewussten Erkenntnis des Geistigen, eben mit diesen sinnlichen Bildern alleine nicht auskommt. Sondern man muss eigentlich zu etwas Höherem kommen, etwas, was dann Steiner nennt, die Fähigkeit der Imagination, das ist also in Bildern das geistige Erleben, aber die jetzt nicht sinnliche Bilder sind, sondern so etwas wie Sinnbilder, in denen sich etwas ausdrückt vom Geistigen, das sozusagen eine Art Symbol dafür ist, und ich aber auch die Fähigkeit erlange, etwas damit zu verbinden, zu lesen in dem Symbol sozusagen. Es ist kein ausgedachtes Symbol, sondern es ist einfach ein Bild, das das irgendwie spürbar machen soll.
Ja. Dass man so viele Instrumente hat, die die Dinge ersetzen. Aber diese Quantengeschichte, das ist
vorstellbar. Natürlich, ja, natürlich.
Das ist ja nie sichtbar.
Natürlich nicht, nein.
Das ist ja überhaupt nicht so.
Natürlich, das ist richtig. Das ist richtig.
Über irgendwelche Instrumente.
Das ist richtig.
Und die stellt uns vor eine Situation, die es in der Dinge
nicht gibt. Nicht gibt, richtig.
Und daher entsteht so ein seltsamer Widerspruch.
Ja, richtig, richtig.
Und dort passiert es auch. In Wirklichkeit ist es ja nur möglich, wenn es nicht eine räumliche Trennung gibt, beziehungsweise wenn das nicht ein Zeichen ist.
Es ist keines, das ist eben das falsche Bild, das ist eben das falsche Bild, natürlich. Es fängt in dem Moment an, falsch zu werden, wo man überhaupt das, was man als Atom oder Software bezeichnen kann, sich als räumlich fassbares Ding vorstellt. Es ist etwas, was zwar Wirkungen ins Räumliche hineinsendet und die kann ich bis zu einem gewissen Grad messen oder feststellen, aber es ist kein räumlicher Gegenstand. Also wenn man oft mich fragt, na gibt es jetzt Atome oder gibt es das nicht, dann sage ich, naja, kommt darauf an, was du an deinem Atom vorstellst. Wenn du an deinem Atom vorstellst, dass es ein winzig kleines Ding ist, ich weiß nicht, eine ganz Kugel oder sonst was, dann kann ich da dezidiert sagen, das gibt es nicht. In diesem Sinne gibt es sie nicht. Also so wie es in den Schulbüchern abgebildet sind, die Knödel und da, so gibt es sicher nicht. Das ist ein Bild, das ganz nützlich ist manchmal für die Praxis, aber sicher nicht der Wirklichkeit entspricht. Das ist also eine sehr grobe Versinnlichung dessen, was dahinter steckt. Das zeigt einfach nur, da sind gewisse Wirkungen ins Räumliche da und um die baue ich halt jetzt so eine Fantasie gebildet. Das ist halt dann das Kugeln mit den Stangen oder sonst irgendwas. Ja, es ist richtig. Das ist auch die Schizophrenie, bis zu einem gewissen Grad der Naturwissenschaftler heute, dass sie zwar in ihren Formeln und Gleichungen eigentlich wissen, dass es anders ist, aber dass sie sich trotzdem bis zu einem gewissen Grad an diese Bilder klammern, weil sonst kann ich es überhaupt nicht fassen. Was habe ich? Ich habe eine Gleichung. Ich kann rechnen damit, aber jetzt soll man folgen, die Wirklichkeit ist die Gleichung. Da hat man schon das Gefühl, das ist ein bisschen dünn und abstrakt irgendwo. Und jetzt sucht man jetzt, das irgendwie ein Bild davon zu machen. Aber das sinnliche Bild wird es nie treffen. Unser sinnliches Erleben ist eben sehr, sehr eingeschränkt auf einen bestimmten Bereich der Welt. Und es lässt sich nicht übertragen, entweder auf diesen untersinnlichen Bereich, also auf diesen mikroskopischen Bereich, noch auf das sogenannte Übersinnliche, also aufs Geistige. Für beides sind die Bilder sehr, sehr, sehr mit Vorsicht, um das zu verwenden. Man muss sich also dann immer bewusst sein, dass sie eigentlich nie die Sache ganz treffen können. Und es ist für beide Bereiche das Typische, wenn man sie versucht, wenigstens in solchen Bildern zu schildern, dann sind nur die Bilder, können überhaupt einen Anspruch auf vielleicht Erfülltigkeit erleben, wenn sie zumindest für unser sinnliches Vorgehen sehr paradoxisch ausnehmen. Also jede Imagination zum Beispiel, jede geistige wirkliche Imagination hat Züge in sich, wo man sagt, das kann es aber im Sinnlichen so nicht geben, das ist ein Blödsinn. Ich meine, zum Beispiel, Rudolf Steiner gibt einmal eine ganz einfache Imagination, mit der man üben kann, für die Liebe. Man stelle sich vor, ein Glas Wasser, halb gefüllt, und die Liebe ist jetzt das sich ausgießen dieses Wassers, und im sich verströmen der Liebe wird das Glas immer voller. Je mehr ich es ausgieße, je mehr ich es leere, desto mehr füllt es sich. Desto voller wird es. Und desto mehr schwillt es über. Im physisch-sinnlichen wird das nicht funktionieren mit einem Glas Wasser. Wenn ich es ausleere, ist das Wasser draußen und es wird nicht immer voller werden. Wir in der Wüste vielleicht manchmal ganz nett und praktisch, aber im Physischen wird sich jetzt nicht abspielen. Aber für Geistige ist es ein Bild, das das Physische aber ganz paradox wäre. Aber man bekommt durch dieses Bild, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man etwa in der Meditation sich versucht, das vor Augen zu halten, bekommt man dann mit der Zeit einfach ein Gefühl oder einen geistigen Einblick in die Realität, was wirklich hinter der Liebe steckt. Natürlich ist es nicht das Bild selber, das ist ein Hilfsmittel. Aber es ist eines, wenn ich mich damit beschäftige, dann hinführt zum wirklichen geistigen Erleben. Langsam, nach und nach. Dieses geistige Erleben selbst kann ich dann überhaupt nicht wirklich mit sinnlichen Begriffen schildern. Das habe ich oder habe ich nicht. Aber ich kann zumindest Bilder schildern, die einen Weg dorthin bieten können. Mehr kann ich nicht. Den Weg muss dann jeder selber gehen. Dann beginnt er einfach eine neue Art des Erlebens kennenzulernen. Ich meine, das ist halt so, wie der Blinde sehr schwer über die Farben reden kann. Und ich ihm auch sehr schwer einen Begriff davon machen kann. Es kann ihn nur vergleichsweise, ich kann ihn vergleichen mit Tastbarem, mit Hörbarem. Ich kann ihn von dunklen und hellen Klängen sprechen und sagst du, dieses Blau da, das ist so irgendwo wie der dunkle Ton da. Aber dass er wirklich blau erlebt, dazu müssen seine physischen Augen geöffnet werden. Das, durch Operationen eventuell gibt es ja Möglichkeiten unter Umständen bei gewissen Arten von Blindheit. Auch eine. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall, dann wird er erzählt, dass das Erlebnis ist eigentlich ganz, ganz anders, als ich mir es vorgestellt habe, in Wahrheit. Und so ist es im Geistigen genauso. Ich kann gewisse Wege und gewisse Bilder angeben, die mich hinleiten, aber dann, wenn ich es erlebe, komme ich drauf, das ist eigentlich ganz, ganz anders. Und nur dann, wenn ich es erlebe, dann weiß ich aber auch sehr deutlich, dass ich die Berührung mit dem Geistigen habe. Und dass das eine Realität ist, genauso wie das Äußere eine Realität ist. Weil ja oft, also Menschen, die halt sich solche Erlebnisse überhaupt noch nicht bewusst geworden sind, oft gern sagen, naja, das kann man sich aber alles eingebildet haben. Das kann ja alles eine Fantasterei sein. Und bei vielen, die über das Geistige reden, großmächtig ist es auch nicht anders als eine Fantasterei. Die schildern halt ein bisschen, was aus ihren Träumen überblieben ist und halten das für große geistige Eingebungen. Da steckt nichts dahinter, außer vielleicht eine Verdauungsstörung. Und Verdauungsstörungen können sich in sehr netten Bildern widerspiegeln, es ist aber noch keine große geistige Eingebung. Vielleicht eine gute ein diagnostischer Hinweis, aber nicht mehr. Aber wenn man wirklich im realen geistigen Erleben drinnen steckt, dann weiß man hat es jetzt mit einer Realität zu tun, genauso wie man weiß, sie sitzen jetzt vor mir und das ist eine Wirklichkeit. Philosophisch beweisen kann es ihnen zwar nicht, dass sie wirklich da sitzen. Philosophisch kann man das immer widerlegen. Philosophen sind so eigenes Völkchen, die können alles widerlegen. Beweisen können sie eigentlich nichts, aber widerlegen können sie alles. Also, man wird nie einen logischen Beweis dafür finden können, dass sie wirklich da sitzen. Trotzdem gehe ich davon aus, sie sitzen wirklich da und ich bilde mir das nicht nur ein. Also ich habe es mit einer Wirklichkeit zu tun. Und so ist es im Geistigen auch. Nur noch ist das Wirklichkeitserlebnis noch um einiges stärker. Um einiges stärker. Und wenn man das hat, dann merkt man auch sofort, wenn man selbst nur ansatzweise hat, dass das, was wir als materielle Welt bezeichnen, eigentlich der Schatten ist im Vergleich zu dem, was geistige Wirklichkeit ist. Es hat zwar nicht diese äußere Dichte, aber es hat viel, viel mehr, wie soll ich sagen, Kraft und Energie in sich, als das, was da draußen ist. Wenn man nur einmal so wirklich diese deutliche, bewusste Berührung mit dem Geistigen hat, kennt man den Unterschied. Das ist ganz stark. Und das ist in etwa auch der Unterschied, wenn man, um jetzt wieder zurückzukommen, ganz auf das, was wir gesprochen haben, mit den Geistern der Finsternis, die heruntergestürzt wurden. Menschen, die in früheren Zeiten materialistische Impulse hatten, die hatten sich eine ganz, ganz starke Eingebung, wie eine Berührung mit einer Wirklichkeit, von der sie sagen mussten, dass es eine handfeste Realität, etwas wie Leichhieb oder Demokrit. Also diese Eingebungen waren unheimlich stark. Und sie haben auch eine gewisse Richtigkeit, nur sie sind halt verfälscht durch diese arimanischen Schaden. Und weil schon damals dieses materialistische, atomistische Bild war eigentlich eine Eingebung Arimans. Und was eigentlich Demokrit und Leichhieb erlebt haben, sind die Imaginationen, die ihnen der Ariman geschickt hat. Und was sie, das Realitätserlebnis, das sie hatten, waren eben diese realen arimanischen Scham, die dahinter stecken. Und die heute überall in dem eingenistet sind, was mit unserem materiellen Dasein zu tun hat, die auch teilweise hinter dem materiellen Äußeren sehr stark stecken. Die also gerade in dieser sogenannten untersinnlichen Welt hausen, von der auch die Quantentheorie dergleichen spricht. Eigentlich die geistigen Kräfte und Wesenheiten, die da sehr stark dahinter wirken, sind diese Scharen auch, sind diese arimanischen Scharen. Also sie impulsieren einerseits geistig uns das materialistische Weltbild, aber sie stecken auch hinter dem Materiellen, zumindest so wie es heute ist. Es ist nämlich auch dieses Materielle, wie es heute ist, nicht mehr das Ursprüngliche, wie es durch die Schöpfergeister zunächst einmal verdichtet wurde. Es wurde verdichtet durch die Schöpfergeister, um dem Luzifer nicht zu viel Chance zu geben, dass er uns entführt, aber jetzt hat sich in dieses Verdichtete immer mehr der Ariman auch hineingemischt, mit starker kosmischer Kraft zunächst, und hat bis ins Materielle hineingewirkt. Das ist überhaupt vielleicht etwas, dessen wir uns immer bewusster werden sollten. Wenn wir vom Geistigen sprechen, dann sehen wir immer gern so was, naja, das ist was, was ich halt im Inneren erleben habe, und draußen, das sind halt Naturkräfte. Das ist falsch. Das Geistige wirkt in uns zwar als seelisches Abbild, da erleben wir es, aber es ist etwas, was durch und durch wie eine Naturkraft wirkt, die ja eigentlich hinter den Naturkräften steht und Äußeres bewegt und bewirkt. Da ist es eigentlich jetzt in seiner Realität drinnen. Dass wir es nur im blassen Abbild erleben, das ist unser Problem. Was heißt unser Problem? Das liegt an Luzifer nämlich. Das liegt an Luzifer, der immer noch in uns wirkt. Der Luzifer blasst nämlich alles bis zum flüchtigen seelischen Bild ab. Dass wir also unter Gedanken leben zum Beispiel, dass es diese Flüchtigkeit hat, dass man sagt, naja, denken kann man sich viel, aber deswegen ändert sich noch nichts in der Welt, wenn ich nicht die Dinge anpacke. Dass unsere Gedanken nicht die Kraft haben, eigentlich sich unmittelbar zu realisieren in der Welt, liegt am Luzifer, weil es sind ja nur flüchtige Abbilder der eigentlichen geistigen Realität. Wenn das, was geistig hinter wirklichen intensiven Gedanken steckt, wenn sich das verwirklichen könnte, dann würde das die ganze Welt umbauen, ohne dass es sozusagen einen Finger rühren brauchte äußerlich. Weil es dann unmittelbar Naturkraft wäre. Nur ist es in uns bis zum fast wesenlosen Bild abgeblasen. Das möchte nämlich der Luzifer. Der möchte uns in ein Reich führen, wo eigentlich sehr schöne Bilder da sind, aber eigentlich keine wirkliche geistige Kraft dahinter steckt. Keine wirkliche Kraft, die Welt verändern könnte. Das ist das luziferische Reich. Weil er, oder die luziferischen Schamen sind ja eben viele Geister, in ihrer Entwicklung selber zurückgeblieben sind, bis zu einem gewissen Grad, dass sie es in ihren Schöpferkräften nicht weitergebracht haben, als bis zu dieser mehr bildhaften Ebene. Und dort wollen sie den Menschen hinführen. Sie sind der Ariman, obwohl jeder Dacher ist da schon anderer, der kann sehr wohl bis ins Materielle eingreifen. Allerdings so, dass er jetzt dieses Materielle als geradezu eigenständige Welt aus dem Geistigen herausreißen will. Also er möchte das, wie soll ich sagen, die Welt, so wie sie jetzt ist, im Grunde verewigen. Und nicht zulassen, dass sich später einmal eine Entwicklung durchmacht, wo sich das wieder ins Geistige auflöst, das heißt die materielle Erscheinung verschwindet. Das möchte er eigentlich verhindern. Er baut sich also gerade hier im Materiellen seine Burg und möchte die Menschen ewig daran festhalten. Weil es wird eine Zukunft kommen, wo der Mensch sich wieder lösen wird, auch aus dieser körperlichen Natur, lösen wird aus der materiellen, irdischen Natur und in ein geistigeres Dasein übergehen wird, wo also diesen äußeren Körper für seine Entwicklung nicht mehr brauchen wird. Denn er braucht diese feste Körperlichkeit, die er hat, um einmal sein Selbstbewusstsein hier, seine Freiheit auf Erden zu entwickeln. Ich stehe da und der Rest der Welt ist draußen. Dadurch komme ich zum Freiheitsbewusstsein eigentlich. Das ich spüre, ich bin jemand, der ganz als eigener in der Welt feststeht. Solange ich in der geistigen Welt immer nur gelebt habe, solange komme ich zu diesem Bewusstsein nicht. Beim Geistigen durchdringt sich eigentlich alles. Die Geister sozusagen sind nicht nebeneinander, sondern ineinander im Grunde.
Naja, nein, das ist eben nicht so. Also, die Netz und die Entwicklung hat man nicht geändert für die Geister, dass die Geisterforschung und materialistisch waren und die Entwicklung nur durchmacht, hätten wir das jetzt noch müssen.
In dieser strengen Konsequenz wie bei uns, dass es so ins Dichte hineingegangen ist, eben nicht. Das ist richtig. Und daher haben viele geistige Wesenheiten, die über uns stehen, in gewisser Weise, aber auch nicht diesen Freiheitsgrad entwickelt, den wir entwickeln können. Ich sage nur nicht, dass wir ihn schon haben, aber den wir entwickeln können. Aber dazu mussten wir ganz in das Dichte hinein. Das gibt uns die Chance.
Das heißt, was wir wollen, man, dass wir jetzt nicht so weit herkommen, das muss ja schon ein paar Jahre irgendwie und dann sich der vernünftige Zeit zurückkriegen. Und das, was die macht, das ist ein relativ schwer passieren, also im Vergleich zu dem, was wir eigentlich schon wieder Entwicklung hinter uns haben.
Sicher. Nur, dass wir so stark ins Dichte hineingekommen sind, ist verhältnismäßig für Weltentwicklungsdimensionen noch nicht so lange her. Also das beginnt überhaupt erst mit unserer Erdentwicklung und auch da erst in einer gewissen Phase mit der Erdentwicklung. Nicht lange, wenn es richtig läuft. Wir werden das nächste Mal noch genauer besprechen. Und man muss dabei immer eines sich bewusst sein, dass das, was wir als Zeit erleben, dass das was sehr, sehr Relatives ist. Wir schmeißen oft so mit Millionen und ja Milliarden an Weltentwicklung herum. Es ist überhaupt die Frage, ob das nicht alles Fantastereien sind, aber es kann eine Entwicklung in viel, viel kürzeren Zeiträumen passieren und wenn man ein bisschen ein Gespür dafür hat, wie die Zeit läuft heute, dann merkt man, dass also innerhalb viel kürzerer Zeit eine viel, viel mehr Veränderungen passieren. Dass also die Zeit sozusagen und der Erleben sich immer mehr beschleunigt. Und das wird weitergehen. Das wird noch in einem sehr hohen Maße weitergehen, sodass die Entwicklung der Menschheit, wenn sie gesund verläuft, relativ sehr bald zu einem Ende kommen wird, in dem Sinn, dass wir noch in solchen äußeren Körpern auf Erden leben, wie wir es jetzt tun. Das wird sehr bald zumindest beginnen, dass immer mehr Menschen das nicht mehr nötig haben, werden oder nötig haben sollten. Ich sage es noch vorsichtiger. Und trotzdem auf Erden wirken, trotzdem einen Zusammenhang mit der Erde haben noch. Die Menschheit wird weniger. Und es wird sehr bald aufhören, dieser Zuwachs der Weltbevölkerung. Das wird schon sehr bald aufhören. Man merkt auch heute schon in vielen Ländern, also, ja, und das überhaupt gerade in den, sagen wir mal, westlichen oder sehr arimanischen Zivilisationen, also die Technik und unsere moderne Kultur halt haben, dass dort die Kinderhäufigkeit immer mehr zurückgeht. teilweise aus dem Egoismus der Leute herausgezogen, also das hat gekindert, das ist mir zu viel, das kostet mir zu viel Nerven und Geld und sonst was, teilweise aber auch, weil die Menschen unfruchtbar werden.
Das ist ja von Armut, oder?
Naja, nein, es ist in gewisser Weise zwar im Sinne Arimans, dass die natürliche Fortpflanzung nicht mehr so laufen wird, wie sie gelaufen ist, aber er möchte es in den Griff bekommen. Und Ariman ist es gerade, der will, dass die Menschen auf Erden sich fortpflanzen über den Zeitpunkt hinaus, der eigentlich vorgesehen ist. Das heißt, was heute bereits an, wie soll ich sagen, Gentechnik, künstlichen Befruchtungstechniken oder so ist, ist eigentlich ein Anfang der arimanischen Entwicklung. Und es wird gerade die natürliche biologische Fortpflanzung wird in naher Zukunft immer mehr zurückgehen.
Also der Ariman, dass wir lieber überhaupt unnötige Stoffe in der Welt umeinander schweben oder umeinander funktionieren, was die Menschheit dann notwendig
hätte. Ja, natürlich. Weil der möchte sich ans materielle Dasein festhalten. Es wird groß gehen, aber das werden wir vielleicht das nächste Mal dann besprechen. Für heute möchte ich mal Schluss machen und Ihnen das zum Nachdenken, zur Meditation mit nach Hause geben. Und das nächste Mal werden wir in die Richtung weiter uns bewegen. Da werden wir dann auch uns beschäftigen, wie lange das wirklich noch dauert und welche geistigen Wesenheiten da noch alle mitwirken. Nächste Mal. Die Zugänge.